bei Nebenberuf Startup, dem Podcast, der Entwicklern, Designern und Gründern hilft, beeindruckende Softwareprodukte zügig zu launchen. Hier ist es egal, ob du dein Produkt schon gebaut hast oder noch nach Ideen suchst. Ich bin Christoph.
Und ich bin Benedikt. Und wir sind hier, um unsere Erfahrungen mit euch zu teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht, die wir schon gemacht haben. Herzlich willkommen zu Folge 21 von Nebenberuf Startup. Christoph ist auch wieder hier und ja, Christoph, hi, wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir?
Hi, jo, also bei mir gibt's so ein bisschen was Neues. Ich habe angefangen, irgendwann auf meinem Blog Income Reports zu schreiben. Also wirklich zu schreiben, wie viel Linksbuy macht mit allen Zahlen. Und habe da jetzt mal drüber geschrieben, wie sehr ich eigentlich meinen gedachten Monthly Recurring Revenue verpfuscht hatte. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich ungefähr $200 MRR verloren habe wieder dadurch meinen Fehler, dass ich Kunden, die bereits gekündigt hatte, noch weiter habe zahlen lassen. Und dann war ich mal kurz runter von 480 auf knapp 270. Und jetzt bin ich wieder zurück bei 480.
Cool.
Innerhalb von ein paar Wochen.
Nicht schlecht.
Fand ich ganz schön überraschend. Und das Ganze eigentlich nur durch einen einzigen Blogpost, glaube ich, den ich geschrieben habe.
Und du hattest die Preise erhöht, ne?
Ja, gut, dass ich die Preise erhöht habe, hilft da natürlich enorm.
Ja. Ich glaube, was mir gerade einfällt, das letzte Mal hatten wir erzählt, du hast die Preise erhöht und dein Monthly Recurring Revenue war dann doppelt so hoch. Dazu muss man, glaube ich, im Nachhinein noch sagen, du hast sie natürlich nur für die Neukunden erhöht, nicht für alle, weil ansonsten wäre das ja nicht überraschend.
Ja. Ich habe es nur für die Neuen erhöht gehabt, aber
ja.
Cool. Ich habe jetzt fast doppelt so viel wie im Monat vorher. Also
sehr cool, sehr cool.
Läuft bis jetzt.
Läuft, super.
Was gibt's bei dir Neues?
Bei mir gibt's gar nicht so viel Neues. Ich habe so das Gefühl, das sage ich jede Folge. Ist leider aber auch so. Ich war auf einer Konferenz, ich war auf dem R-Camp in Gent, war eine Rails-Entwickler-Konferenz. War ganz cool, habe ein paar neue Sachen gelernt, habe sehr viele neue Leute getroffen und das hat Spaß gemacht. Ansonsten gestern war ich auf einem Konzert von einem Kunden von mir. War auch ganz nett, die mal zu treffen. Und ich glaube, letzte Woche oder letzte Folge hatte ich ja erwähnt, dass ich in Verhandlungen mit einem neuen Kunden bin für den teuersten Plan. Das geht jetzt in die heiße Phase. Ich werde das jetzt vielleicht heute Nachmittag nochmal konkret pitchen, was mein Vorschlag ist, was das Produkt kann. Und dann hoffentlich entscheiden sie sich dafür, es einzusetzen. Und in dem Zuge habe ich noch drüber nachgedacht, ob ich jetzt nicht vielleicht doch in dem größten Plan irgendwie E-Mail-Hosting mit anbiete. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass es irgendwie schwer ist, den Leuten ihren eigenen Server auszureden, wenn sie dann aber keine E-Mails mehr schicken und empfangen können. Deswegen mal schauen, ob ich das mache. Mein Hirn fängt gerade an, darüber nachzudenken. Ich habe noch keine finale Entscheidung getroffen.
Mhm. Bei wem hosten die dann die Domain eigentlich? Magst du das für die?
Bisher noch nicht. Bisher war das immer so, dass die irgendwie halt die Domain irgendwie angemeldet haben und wir dann einfach die DNS-Records ändern, dass sie entsprechend die IPs halt umleiten.
Und deren bestehender Provider gibt kein E-Mail dazu?
Unterschiedlich. Also bei einem Provider war es tatsächlich so, dass die über ihren Domain-Provider E-Mail-Adressen bekommen haben. Also das war da irgendwie inklusive mit Webmail und allem Spaß. Bei den anderen war es so, die haben zumindest kostenlose Weiterleitungen bekommen von ihrem Domain-Provider, womit sie eigentlich ganz glücklich waren. Also das war auch ganz okay. Und jetzt bei dem konkreten Kunden, die haben einen eigenen Server, wo auch E-Mail und Website und alles drüber läuft. Und also ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal eine Ahnung, wer da der Domain-Verwalter ist, also welche Firma das ist. Und keine Ahnung, ob die da irgendwas anbieten. Man könnte mal drüber nachdenken, da nachzufragen, aber ja, es war ein Riesenaufwand mit den anderen beiden Kunden, das schon immer zu erklären. Und bei vielen Leuten ist es gar nicht so im Kopf drin, dass es einfach komplett unterschiedliche Dienste sind. Für die ist das quasi ein Paket. Und es wäre ganz nett, wenn man das irgendwie ein bisschen schmerzfreier für die Leute verpacken könnte, sodass sie sich damit gar nicht befassen müssen, sondern gesagt einfach, ja, hier, kein Problem, wir richten das alles ein und zack, es läuft. Und die müssen nicht irgendwie noch mit drei Firmen rumhantieren, um da alles umzuziehen.
Okay, cool. Ja.
Ja, im Wesentlichen, ja.
Das Problem ist halt immer, so ein Mail-Server ist ganz schön viel Arbeit, also aus meiner Erfahrung.
Ja, wem sagst du das? Ich weiß, wie das ist. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Lust zu, aber andererseits, wenn das Ding einmal richtig eingerichtet ist und läuft, ist es dann relativ wenig Arbeit, solange du nicht wieder anfasst. Wenn ich meinen E-Mail-Server kaputt gemacht habe, dann meistens, weil ich meinte, ich müsste irgendwas umstellen. Mal gucken. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob ich mir einfach jemanden hole, der mir das einrichtet und sich drum kümmert. Mal gucken. Also, ich denke aktiv drüber nach.
Mhm, okay. Gut. Cool. Was ich letzte Woche gemacht habe, oder beziehungsweise vorgestern. Ich bin Tesla Model S Probe gefahren.
Oha. Und schon Schrott gefahren, oder?
Nee, ist ziemlich cool. Man kann sich einfach auf deren Webseite dazu anmelden und quasi mit dem Händler vor Ort dann einen Termin ausmachen, an dem er fahren darf. Ich glaube, ich durfte so 25 Minuten aber durch die Innenstadt fahren. Ist ziemlich geil. Ich kann es nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Mhm. Das Ding hat ganz schön Power. Also 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Das ist ganz ordentlich.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Cool.
Jo. Gehen wir mal weiter. Wir wollten uns erstmal dafür bedanken, dass ihr uns Rezensionen und Bewertungen auf iTunes hinterlasst. Wir müssen zugegebenermaßen, haben wir schon lange nicht mehr danach geschaut, aber dafür haben wir jetzt irgendwie auch 5 neue Bewertungen und 3 davon sogar mit einem Text dazu. Und die würden wir eigentlich ganz gern an der Stelle vorlesen. Ich fange mal mit der ersten an und mit der aktuellsten. Und zwar kommen die von Bernhard, 5 Sterne. Gute Inhalte, keine Werbung, sondern Informationen. Weiter so.
Yay, danke Bernhard. Die andere ist von Detlef. Der schreibt, Benedikt und Christoph vermitteln neben fachlichen Themen sehr anschaulich ihre Erfahrungen im Prozess der Geschäftsgründung. Dabei sprechen sie auch sehr ehrlich über Misserfolge und Schwächen. Sie plaudern im jugendlichen Stil, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Ich freue mich immer auf die nächste Folge. Weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Vielen Dank dafür, Detlef.
Ja, vielen Dank. Am meisten habe ich mich gefreut über das Jugendlich.
Wir bemühen uns, ne?
Übrigens tut mir mein Rücken weh. Und das Alter. Okay, Scherz beiseite. Die dritte kommt von Björn, auch 5 Sterne. Gefällt mir. Könnte manchmal etwas weniger in die Länge gezogen sein, aber schon ganz okay. Okay, die 5 Sterne gibt es als Support. Normal wären es nur 3,5. Aber wird von Mal zu Mal besser. Eine englische Folge wäre mal interessant, aber nur, wenn es nicht so häufig vorkommt. Denn englische Podcasts gibt es schon haufenweise. Würde mich auch über eine Diskussion über CRM-Systeme freuen, auch wenn ihr das eventuell nicht so benötigt. Aber auch kleine Unternehmen müssen Kunden managen und Rechnungen schreiben und so weiter. Was nutzt ihr dafür oder werdet ihr nutzen? Wo kann man Programmierer für ein Cloud-Produkt finden? Habe eine Idee, die aber etwas größer ist. Okay, erstmal vielen Dank für die Bewertung und für die ausführliche Rezension.
Und vor allem für die 5 Sterne als Support. Das freut uns sehr. Dankeschön.
Auf jeden Fall. Wir kriegen volle Punktzahl dafür, dass wir es wenigstens probieren.
Yeah!
Das ist schön. Okay, und Björn hat uns auch eine E-Mail geschrieben und darauf wollen wir heute eigentlich in der Show eingehen. Magst du mal so grob sagen, was in der E-Mail so drin steht?
Genau, also wie gesagt, er hat uns eine E-Mail geschrieben und hat erzählt, dass er schon ein bisschen Erfahrung hat mit dem Bauen von Webseiten, allerdings schon, das ist alles schon etwas her, sagt er. Vor 15 Jahren hat er Webseiten mit Dreamweaver und Flash gebaut und er hat eine Idee für ein Tool, das es zwar grundsätzlich so schon gibt, aber er hat wohl Ideen, wie man das anders lösen kann, kleine Ideen, die so Dienste verbessern und vielleicht die Machart ein bisschen ändern. Und er ist ganz zuversichtlich, dass da einen Markt gibt und er würde das gerne ausprobieren. Leider denkt er, dass er keine Chance hat, bei einem Investor irgendwie Geld dafür zu bekommen. Deswegen würde er es gerne selber angehen. Also komplett in unserem Sinne bootstrapped alles selber hochziehen. Und schreibt aber, dass er leider nicht programmieren kann und deswegen ein Team und ein Tool oder Tools sucht, die ihm dabei helfen. Er wird gern selbst anfangen mit dem Projekt und möglichst schnell das spezielle Aufgaben an Profis weitergeben, die sich dann da ein bisschen besser mit auskennen. Seine Vorstellung ist, dass er zunächst mal irgendwie 10 Personen findet, die ihm helfen, das Projekt umzusetzen und im Gegenzug Firmenanteile dafür bekommen. Weiterhin fragt er, was für eine Datenbank er einsetzen sollte, damit er auch mit irgendwie 1 Million Nutzer zurechtkommen kann, und schreibt dann noch, dass er irgendwas sucht, mit dem er auch User Interfaces schön bauen kann. Er erwähnt PHP MyAdmin und Microsoft Access, will aber eine Cloud-Anwendung schreiben, sodass Access, glaube ich, ausfällt. Ja, genau, er sucht ein Tool, und ansonsten würde er gerne wissen, wo man Teammitglieder findet, die gut programmieren können und Projektmanagement machen können, und fragt, nach was für Skills er suchen sollte. Und denkt gerade drüber nach, Studenten aus der nahegelegenen Uni zu rekrutieren. Und ja, er fragt, was wir davon halten, und würde sich freuen, wenn wir mal darüber diskutieren.
Okay, cool. Erstmal vielen Dank für die E-Mail. Danke, Björn. Wir freuen uns echt über jede E-Mail. Und an den Rest von euch, wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr E-Mails kriegen. Das ist immer cool, und wir geben auch gern ein ehrliches Feedback. Und dazu müssen wir sagen, alles, was wir ab jetzt sagen, wir meinen es echt nicht böse.
Oh je, das klingt total schlimm. Also
es wird noch schlimmer. Nee.
Nein, also es ist nichts Persönliches, und nur unsere Gedanken zu den zu Cyprians E-Mail. Und lasst euch davon nicht abschrecken. Ich hoffe, ihr habt mehr Mehrwert, als wir am Rumstänkern sind. Aber eigentlich stänkern wir nicht. Wir meinen es nur gut.
Denkt immer dran, wir sind auch nur 2 Typen mit einem Mikrofon, die es genauso probieren.
Genau, und die einfach nur schlau daherreden, ohne selber Ahnung zu haben.
Das oder, ist naja. Exakt. Jedenfalls.
Wir haben eine Art böse von Erfahrung, und das muss nicht die richtige sein. Das ist nur unsere persönliche Sicht auf die Dinge.
Auf jeden Fall. Wir finden es super toll, wenn jemand sich selbstständig machen will. Das ist...
Ja, wir sind da sehr große Fans von. Deswegen machen wir das ja auch.
Auf jeden Fall. Und wir wollen jeden dabei unterstützen. Und wenn wir dann dabei halt ehrlich und direkt sind, nochmal, wir meinen es nicht böse. Was uns erstmal voll gut gefallen hat, war, dass er sagt, es ist nicht super Neues, sondern mehr die Machart und die kleinen Ideen, die es zu einem besser nutzbaren Service machen. So, das finde ich immer geil, weil ich immer noch denke, dass jemanden nachzumachen deutlich einfacher ist, als was komplett Neues zu erfinden.
Genau. Wir haben das ja auch in vergangenen Folgen öfter schon mal angesprochen. Google war nicht die erste Suchmaschine, Facebook war nicht das erste Social Network. Und wenn da schon Konkurrenten auf dem Gebiet da sind, dann kann man sich sicher sein, dass da ein Markt ist, weil sonst würden die da irgendwie auch nicht existieren. Und wenn man aber feststellt, dass da irgendwas ist, was man irgendwie anders oder besser machen kann, hat man natürlich auch einen Mehrwert oder ein Kriterium, nach dem man sich von denen abgrenzen kann. Und gegebenenfalls gibt's halt Leute, die das gut finden und genau deine Machart gut finden und sich deswegen bei dir anmelden statt bei jemand anderem. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz.
Ja, einfach aus einem großen Kuchen ein kleines Stückchen rausschneiden. Das funktioniert, habe ich mir sagen lassen.
Du machst das ja mit Terminretter auch so ein bisschen, ne?
Ja, oder auch mit Linkspy. Im großen Bereich der SEO-Tools was Kleines rausschneiden.
Genau.
Kleine Stückchen rausschneiden.
Ja.
Genau, das ist auf jeden Fall super gut. Was uns ein bisschen gefehlt hat in der E-Mail war, dass Björn nicht so richtig erklärt hat, was eigentlich sein Anteil an der Geschichte ist. Weil er hat darüber sehr viel darüber gesprochen, dass er einen Programmierer braucht und dass er Datenbank haben möchte und eigentlich nur eine Idee hat, wenn ihr mit jemandem über eure Idee redet und gerade wenn ihr mit dann mit potenziellen Programmierern für euer Produkt redet, ihr müsst irgendwie klar machen, was euer Anteil ist, warum ihr unverzichtbar seid und warum ich nicht diese Idee nehmen sollte und sie allein umsetze ohne euch. Weil wobei ihr seid ja dann auf meine Hilfe angewiesen, um sie umzusetzen. Warum soll ich euch eigentlich noch dabei behalten? Mal abgesehen davon, dass ich ein netter Kerl bin und sowas nicht machen würde.
Dazu sollte man vielleicht auch sagen, also habt keine Angst, irgendwie mit Leuten über eure Ideen zu reden. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand über seine Idee geredet hat und die dann von dem anderen geklaut wurde. Also.
Au contraire, ja. Bei mir war es eher so, dass ich Leuten gesagt habe, hey, probiert mal die Idee aus. Ich glaube, das wird funktionieren. Genau. Und das Einzige, was ich dann immer gehört habe, war, aha, ja, cool, okay.
Ja, cool. Ja, ich habe selber genug Kram, den ich eigentlich machen müsste und man kommt nicht dazu. Also habt keine Angst, über die Ideen zu reden, die ihr habt. Das bringt meistens mehr, als dass es schadet. Das Schlimmste ist, nicht über die Ideen zu reden, die man hat und einfach, ja, in dem eigenen Saft zu sitzen und diese Idee auszubrüten, ohne dass sie jemals von jemand anderem gesehen wurde. Weil man kriegt oft gutes Feedback und gute Ideen für Variationen und es ist echt super, mit Leuten über die eigenen Projekte und Ideen zu reden.
Jo.
Eine andere Sache in der E-Mail, die wir etwas problematisch sehen, war die Teamgröße, die Björn anschrieb. 10 Leute für eine neue Produktidee zu rekrutieren, halte ich für sehr, sehr, sehr schwer. Und vor allem potenziell problematisch, weil man muss sie ja bezahlen. Umsonst arbeitet leider keiner. Und erfahrungsgemäß, Beteiligungen ziehen nicht so wirklich. Also ich habe das in der Vergangenheit selber, ich bin ja Softwareentwickler und tatsächlich sind auch schon Leute zu mir gekommen, haben Ideen vorgeschlagen, haben gesagt, hey, du kriegst eine Beteiligung und tatsächlich beim ersten Mal fand ich das super cool, haben wir gedacht, yay, super Beteiligung, ich werde Millionär, ich werde super reich. Im Endeffekt, was jeder relativ schnell aber lernt, ist, meistens kommt dabei nichts rum. Also man steckt einen Haufen Arbeit rein und nur weil man einen Haufen Arbeit reingesteckt hat, heißt es noch lange nicht, dass da wirklich was bei, also dass das Ding erfolgreich wird und für 50 Milliarden Dollar verkauft wird. Deswegen, Beteiligungen sind zunächst mal völlig wertlos. Was bringen mir 50% einer Firma auf dem Papier, die kein Geld verdient und am Endeffekt nicht erfolgreich wird? Und leider gibt es am Anfang keine Garantie dafür. Deswegen, mittlerweile, wenn jemand zu mir kommt und mir sowas anbietet, muss ich leider immer ablehnen, weil ich muss meine Miete bezahlen und 50% Anteile von der Firma, die nichts verdient, ist leider überhaupt nichts wert.
Genau. Und man muss sich einfach auch vor Augen halten, dass Programmierer heutzutage quasi Mangelware sind und problemlos im Monat 10.000 Euro oder mehr verdienen können.
Ja.
Und wenn ich jetzt, also ich schätze mal, ohne es jetzt genau zu wissen, aber ich schätze mal, Benedikt, wenn er den Monat durcharbeitet, macht mehr als 10.000 Euro. Das ist jetzt mal eine grobe Vermutung.
Ja, das
liebes kommt Finanzamt, vor. Hallo. Schaut mal bei Benedikt vorbei.
Die wissen das ja. Ich muss ja unsere Steuervoranmeldung machen. Also die wissen, was ich im Monat verdiene. Aber ja, also ist tatsächlich für Beteiligung arbeiten ist nicht so wirklich lukrativ. Und was man halt auch bedenken muss, wenn man 10 Leute hat, also 10 Leute einstellen will, dann sollte man die Beteiligung irgendwie fair verteilen. Hm. Und 10% von der Firma ist halt auch nicht so wahnsinnig viel. Also bei 10 Leuten, beziehungsweise 11, wie auch immer, wie viel auch immer es am Ende sind. Es ist halt nur ein sehr kleiner Firmenanteil und da muss das Ding am Ende schon richtig, richtig, richtig erfolgreich sein und richtig, richtig gut Geld abwerfen. Sonst ist also da Arbeit reingesteckt und Zeit reingesteckt, von der man im Endeffekt nichts hat.
Machen wir es mal andersrum. Mal angenommen, ihr holt einen Entwickler für eine Beteiligung rein. Sagen wir für 5% und er arbeitet 3 Monate für euch, dann sind es 30.000 Euro. Wenn eure Idee moderat erfolgreich wird, also in meinen Maßstäben eigentlich super erfolgreich, und ihr macht konstant 1 Million Umsatz und davon sind 100.000 Profit, dann kriegt er für seine 5% Beteiligung jedes Jahr 5.000 Euro. Das heißt, er müsste 6 Jahre müsste mit der Firma alles gut gehen und er müsste seine Anteile halten, um diese 30.000, die er quasi investiert hat in Form von Zeit in dieses Unternehmen, müsste er ja 6 Jahre warten, um das Geld wieder rauszukriegen. Erstmal. Und Das ist eine lange Zeit.
Ja. Und vor allem halt komplett ungewiss. Also keine Ahnung, ob das wirklich jemals der Fall sein wird.
Genau. Und um auf 1 Million Umsatz zu kommen, das ist eine unter 1000 wahrscheinlich.
Ja.
Eine unter 1000 Ideen hebt derart ab. Und da ist es für ihn deutlich besser, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, arbeite ich halt für Geld.
Genau. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht doch das Glück hat, dass man jemanden findet, der da bereit ist. Aber da muss man schon sehr überzeugend sein und vor allem sehr, 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 sehr fair mit der Beteiligung. Also
und 5% ist eigentlich schon super fair für einen einfachen Entwickler.
Ja, naja, gut. Aber was ich eigentlich hinaus will, vielleicht wäre es besser, statt mit 10 Leuten nur mit einem anzufangen, einem weiteren Co-Founder, mit dem man dann 50-50 macht. Und irgendwie einen Deal macht, hey, ich mach Marketing und Sales und du machst Entwicklung und wir teilen uns die Firma 50-50, dann lohnt sich das schon viel eher für die andere Person, die man dazu holt, da mal drüber nachzudenken, weil statt vielleicht 6 Monate mit 10 Mann zu entwickeln, bringt es vielleicht was, wenn man ganz, ganz klein anfängt und alle Features rausnimmt, die irgendwie in der Idee drin sind und wirklich nur mit dem Kern anfängt und vielleicht nur 2 Monate zu zweit was Kleines hochzieht, dann ist da viel weniger Geld versenkt, als mein Riesending aufziehen will.
Auf jeden Fall. Also 10 Mann ist so groß, dass man, muss sich ja überlegen, man braucht für die Leute in der Regel dann irgendwie ein Büro. Ich meine, bei 10 Mann, wenn man die alle von daheim führt, keine Ahnung, kann ich mir fast nicht vorstellen. Und da brauchst du ja schon fast dann wieder jemanden, der über die 10 Entwickler wacht und denen sagt, in welche Richtung es läuft. Das ist kompliziert. Also ich glaube, da ist die Idee einfach zu groß. So eine Idee kann man angehen, ja, wenn man eine Finanzierung hat, also wirklich Risikokapital irgendwo rangezogen hat von einem Investor. Aber für aus der eigenen Tasche zahlen, ist die Idee meiner Ansicht nach zu groß.
Ja, das wird wahrscheinlich schwer. Deswegen lieber klein anfangen, irgendwie alles, was nicht irgendwie unbedingt automatisierbar sein muss, erstmal von Hand machen. Am Anfang ist es noch nicht so viel, weil man ja nicht so wahnsinnig viel Kunden hat. Und wenn es dann irgendwann zu viel Kunden sind, um so Sachen nicht mehr, also wenn es sich nicht mehr lohnt, das manuell zu machen, dann hat man auch gegebenenfalls schon das Budget und das Einkommen, um sich einen Entwickler leisten zu können, der es dann automatisieren kann. Und deswegen klein anfangen, möglichst schnell was raushauen, möglichst schnell was an den Markt kriegen, dass man möglichst schnell Geld damit verdienen kann und nicht so viel. Also wir haben es mal ausgerechnet, 6 Monate mit 10 Mann sind 5 Mann-Jahre, sind ungefähr 600.000 Euro. Die stemmt man halt nicht mal eben so.
Das ist Risikokapital.
Genau. Also deswegen, das braucht man. Deswegen heißt das ja auch Risikokapital.
Ja. Okay, cool. Und dann eigentlich das Letzte, was wir noch sagen wollen, ist, schießt euch nicht auf Details an. Weil jede Annahme, die ihr am Anfang über eure Software treffen werdet, ist erstmal von Grund auf falsch. Egal, wie ihr euch entscheidet, ob ihr jetzt Postgres nehmt oder MySQL oder Access oder Microsoft SQL. Es ist scheißegal, was für eine Datenbank ihr nehmt. Weil so wie ihr es ja am Anfang aufsetzt, um die ersten 10 oder die ersten 100 Nutzer zufriedenzustellen und dafür zum Laufen zu bringen, ist eine ganz andere Datenbank als die, die ihr später brauchen werdet, um 100.000 oder 1 Million Nutzer zu bedienen.
Genau.
Eine ganz andere.
Also zumindest, vielleicht ist es zufälligerweise die gleiche Datenbank, aber sich da vorher schon zu sehr drauf einzuschießen und sich Gedanken zu machen, wie irgendwas wohl mit 100 Millionen, 1000 Nutzern funktionieren wird, hat meistens wenig Sinn, weil man eigentlich gar keine Ahnung hat, von was man da redet. Man weiß noch gar nicht, was für Probleme auf einen zukommen, welche Anforderungen dann entstehen, wo die Schwachstellen des eigenen Konzepts sind. Sowas findet man erst viel später raus, und sich da am Anfang so wahnsinnig viel Gedanken zu machen, hat meistens keinen Sinn, weil Im Zweifelsfall hat man es eh falsch eingeschätzt und baut dann trotzdem wieder alles um. Das heißt, am Anfang möglichst die einfachste Variante nehmen und so lange mit der weiterarbeiten, bis es wirklich nicht mehr geht. Und im Idealfall, wenn man mal 100.000 Nutzer hat und tatsächlich die Datenbank nicht mehr die richtige ist, bei 100.000 zahlenden Nutzern, hey, dann ist genug Geld da, dass du 10 Mitarbeiter beschäftigen kannst, die das Ding für dich umbauen und gegebenenfalls Experten auf ihrem Gebiet sind und dann auch die richtige Entscheidung treffen können. Und deswegen lieber einfach anfangen. Und das Einzige, was man bei Software vielleicht sagen kann, achtet bei der Implementierung darauf, dass alles irgendwie halbwegs änderbar ist. Und versucht nicht von Anfang an alles zu berücksichtigen, sondern macht das Einfachste und achtet darauf, dass ihr es anpassen könnt später.
Ja. Irgendjemand Schlaues, ich weiß gerade nicht, wer hat mal gesagt, dass mit jeder Größenordnung, um die Benutzerbasis wächst, muss man ein massives Problem beheben oder einen Teil der Software neu schreiben.
Das klingt sehr vernünftig, ja.
Und das ist definitiv so. Und denkt auch einfach dran, mit dem, was wir hier wollen, nämlich mit den eigenen Mitteln irgendwas Großes aufbauen oder irgendwas aufbauen, das uns den Lebensunterhalt finanziert.
Das muss ja nicht mal riesig groß sein, ne?
Ja, da kommt man in aller Regel nicht in den Bereich von 100.000 Nutzern. Mir würde auf Anhieb nicht mal jemand einfallen, der es auf 10.000 Nutzer gebracht hat. Vielleicht Constant Contact. Das wäre aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob die nicht auf dem Weg dorthin irgendwann dann doch nochmal Venture-Kapital, also Risikokapital, rangeholt haben. Alles, was, 90%, 95%, 99% von den Dingen, die 10.000 Nutzer oder mehr haben, haben in irgendeiner Form Risikokapital. Weil um auf solche Größen zu wachsen, bevor jemand anders dann mit Risikokapital ankommt und dir alle Nutzer vor der Nase wegschnappt, brauchst du selbst Risikokapital, um diese ganzen Nutzer an Bord zu bringen erstmal.
Ja, Haufen Geld sollte natürlich auch immer in irgendwie Marketing gehen und Vertrieb und so. Allein das Softwareprodukt bauen bringt's auch nicht. Das hatte Björn, glaube ich, auch in seine E-Mail geschrieben. Verkauf ist genauso wichtig wie die Entwicklung. Das nimmt sich da beides nichts, weil das eine oder das andere ist unnütz, ja. Deswegen, ja, weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt noch groß sagen soll.
Schielt nicht auf irgendwelche Ideen, bei denen ihr 100.000 Nutzer braucht, um euren Lebensunterhalt zu verdienen.
Genau. Klein anfangen. Ich wiederhole mich.
Schaut lieber, dass ihr eine Idee habt, bei dem ihr den Kunden jeden Monat 50 Dollar oder 50 Euro, hätte ich beinahe gesagt, aus der Tasche zieht.
Ja, idealerweise ist es das Produkt ja wert und der
Kunde die bereit sind, 50 Euro im Monat dafür zu bezahlen. Man braucht ja nur 100 Kunden, um auf 5.000 Euro zu kommen, was ja für den Anfang schon mal nicht schlecht ist. Oder 200, um auf 10.000 zu kommen, was eine realistische Größe ist, 200 Kunden zu kriegen. Aber wenn ihr 100.000 braucht, um auf diese 10.000 Euro zu bekommen, dann ja.
Genau.
Zu kompliziert, zu kompliziert.
Um es alles nochmal zusammenzufassen, unser Tipp an Björn ist, such dir einen Co-Founder, der irgendwie programmieren kann und die Entwicklung übernehmen kann. Und dann kannst du Vertrieb und Marketing übernehmen. Und idealerweise, während du den Co-Founder suchst, versuchst halt schon mal das Produkt irgendwie an den Mann zu bringen. Entweder machst du kleine Prototypen in PowerPoint oder Papierskizzen. Jedenfalls versucht die Kunden davon zu begeistern. Vielleicht findet sich ja sogar einer, der bereit ist, schon vorab ein bisschen Geld dafür zu zahlen. Dann wird es auf jeden Fall einfacher, jemanden davon zu überzeugen, mit ins Boot zu kommen und seine Zeit zu investieren. Und wenn ihr da 50-50 bei den Anteilen macht oder so, könnt ihr gut loslegen.
Ja. Cool. Was hast du an Stuff, Benedikt?
Ich habe diese Woche nur eine Sache, und zwar ist es Pingdom. Pingdom ist ein Dienst, der Monitoring für die eigene Webseite macht. Die machen, glaube ich, alle 5 Minuten oder sogar alle Minute oder so, schicken die einen Request an deine Webseite und schauen einfach, ist die noch da, ist der Inhalt drauf, den ich erwarte. Und wenn das nicht der Fall ist, kannst du einstellen, entweder ist das super sensibel und schickt dir sofort eine E-Mail, oder es versucht es dann noch 2-3 Mal und schickt dir dann eine E-Mail. Mhm. Und sagt dir, hey, dein Service ist down, geh lieber mal gucken. Ist super hilfreich, zumal was Pingdom auch noch macht, ist, wenn sie tatsächlich feststellen, dass irgendwie dein Server nicht erreichbar ist, dann analysieren sie genau, wo das Problem ist. Also funktioniert der DNS-Lookup nicht, also kann er die IP-Adresse nicht finden oder kommt der falsche Content von dem Server zurück oder ist da ein Timeout? Du kriegst relativ schnell mit, wo das Problem ist und weißt dann auch relativ schnell, wo du nachschauen musst. Ich habe das für Stage mittlerweile eingerichtet und ist schon krass, wie oft so ein Server mal nicht erreichbar ist. Also ich will jetzt nicht übertreiben, dass das oft, also wahnsinnig oft vorkommt, aber öfter als man denkt. Auch wenn es immer nur kurz ist, also es kommt gerne mal vor, dass das Ding ein Request lang weg ist und dann ist es wieder da. Aber dieses Internet ist schon echt verdammt instabil, wenn man es so mal genau anguckt.
Ja, das ist.
Ist wirklich interessant.
Aber gewollt, ne?
Ist wirklich interessant, kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie eine Website hat. Ist vom Preis her ganz fair eigentlich, finde ich. Ja, das war's. Ich find's cool.
Sau stark.
Und was hast du?
Ich habe zwei Dinge, und zwar einmal ist es Stripe CLI. Mhm. Das ist quasi ein Command-Line-Interface für Stripe, also den Service, den wir nutzen, um Kreditkartenzahlungen entgegenzunehmen. Und da kann man dann schön in der, wie man das kennt, so auf dem Terminal irgendwelche Kommandos eingeben und macht dann magische Sachen mit den Kreditkartendaten seiner Kunden. Mhm. Finde ich ganz cool. So als, ja, mal, wenn man mal schnell Zugriff auf irgendwelche Daten braucht. Und das zweite ist, was überhaupt nichts mit Technologie zu tun hat, ist eine Infografik über Napoleons Vormarsch in Russland, wie der so abgelaufen ist und alles schön visuell aufbereitet über, ich glaube, Google Maps drüber gelegt. Zumindest schaut es irgendwie nach Google Maps so ein bisschen aus. Und da kann man dann so rein und raus zoomen und sich halt anschauen, wo er lang gelaufen ist und wie viele Leute er jeweils noch hatte an dem jeweiligen Punkt.
Jo. Cool, das war's. Folge vorbei.
Folge vorbei.
Ich hoffe, es war halbwegs informativ für euch. Wir würden uns freuen, wenn wir von euch hören. Schreibt uns gerne auch mit Fragen und Themen und euren eigenen Geschichten. Wir lesen das gerne und wir antworten auch. Und wenn ihr wollt, diskutieren wir auch mal irgendwas mit euch oder über euch in unserem Podcast hier. Und im Zweifelsfall schickt uns einfach Reviews auf iTunes. Wir freuen uns über 5 Sterne und natürlich auch Kommentare. Wir werden sie dann auch hier vorlesen. Ja, hast du noch was zu sagen?
Björn, vielen Dank nochmal für die E-Mail.
Auf jeden Fall.
Hat uns sehr gefreut. Danke, dass wir es im Podcast verwenden durften. Ansonsten, wir sind ab 24. Oktober in Prag für die MicroConf. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch vorher meldet oder euch auf der MicroConf meldet, falls ihr dort seid, uns zuhört. Und ja,
genau.
Wenn ihr was von euch hören lasst, gibt's ein Bier.
Auf jeden Fall ein Bier. Und wenn ihr wollt und wirklich vor Ort seid, am Montag nach den Vorträgen haben wir ein Dinner organisiert. Ein schönes großes Buffet mit lokalen Spezialitäten. Der Link für die Anmeldung ist in den Shownotes. Es wäre super, wenn ihr da seid.
Genau. Würden uns freuen. Alles klar, macht's gut und eine schöne Woche.
Tschüss.